Ja, ich habe euch heute einen Text aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht und möchte dann gleich zu Beginn mit euch lesen. Und zwar steht der in Lukas 4, 1 bis 13. Erfüllt vom Heiligen Geist kehrte Jesus vom Jordan zurück. Dort ist er davor getauft worden. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. 40 Tage lang. Und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts. Als sie aber vorüber waren, hungerte ihn. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl doch diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, seinen Engeln befiehlt er deinetwegen, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, es ist gesagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab. Ja, es geht heute um die Versuchungen von Jesus. Und wir lesen in Hebräer 4, Vers 15, dass Jesus in allen Dingen so versucht worden ist wie wir, nur dass er ohne Sünde blieb. Also diese drei Versuchungen gehören zu diesen Versuchungen sicher dazu, aber Jesus ist viel, viel öfter versucht worden. Aber ich finde es richtig cool, wie Jesus eben nicht auf den Satan drauf reinfällt, nicht sündig wird, sondern eben widersteht. Und wir wollen uns heute ein bisschen anschauen, wie macht Jesus das? Was können wir von ihm lernen? Wie können wir von ihm lernen, wie wir Satan begegnen sollen? Und was ist so ein bisschen die Strategie von Satan? Was versucht er da eigentlich, uns einzureden oder einzuflüstern? Und ja, was können wir eben von Jesus lernen? Und bevor wir aber in die Versuchungen reingehen, möchte ich nur eine andere Sache aufgreifen. Und zwar steht im Vers 1, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt. Und in Matthäus 4, Vers 1 lesen wir sogar, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und das ist etwas, was Gott mit uns auch immer wieder macht. Er führt uns in unserem Leben manchmal in die Wüste, in schwierige Zeiten. Und er lässt es zu, dass wir versucht werden. Aber warum? Warum das Ganze? Warum lässt Gott das überhaupt zu? Weil er will, dass sich unser Glaube bewährt und dass wir wachsen. Weil in solchen Momenten entscheidet sie irgendwo auch der Glaube. In solchen Momenten wird der Glaube erprobt. Warum, oder sagen wir so, in Hebräer 12 spricht Gott auch davon, dass er ein liebender Vater ist, der seine Kinder erzieht. Und es steht dort, dass zum Erziehen dazugehört, dass die Kinder manchmal durch schwere Zeiten durchgehen, durch leidvolle Zeiten durchgehen, durch Wüstenzeiten durchgehen. Aber dass das wichtig ist, weil das eine Erziehungsmaßnahme von Gott ist, wo er uns Dinge beibringen möchte, die er uns da gut beibringen kann. Und um das nur mal zu verdeutlichen, wie wichtig das auch für unseren Glauben ist, ein kurzes Beispiel von David. Der David, unser eineinhalbjähriger Sohn, liebt es gerade, Dinge zusammenzustecken und zusammenzubauen. Und er liebt es, die Duplo-Männchen in den Duplo-Traktor und den Duplo-Traktor und Duplo-Anhänger und Dinge zusammenzustecken. Und vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wann er damit angefangen hat, war er noch richtig schlecht in dem und er hat das koordinativ noch nicht wirklich geschafft und er hat das immer wieder probiert und nicht geschafft und ist dann richtig sauer und ungeduldig geworden und hat dann manchmal wirklich angefangen zu schreien oder zu weinen und war richtig frustriert. Und jetzt hätte ich als Mama jedes Mal ihm diese schwierige Emotion ersparen können und ihm einfach alles machen können und ihm immer die Dinge zusammenstecken können oder ihn halt ermutigen können, hey, du schaffst es und probier es nochmal. Und nur weil ich das ausgehalten habe, dass er manchmal ungeduldig war, hat er neue Skills erlernt und kann jetzt diese Sachen zusammenstecken und kann sie. Und ich glaube, genauso ist es mit Gott, wenn er uns durch schwere Zeiten führt, dann will er uns neue Dinge beibringen, dann will er, dass unser Glaube wächst, dann will er, dass unser Glaube erprobt wird und dass wir Gott nochmal neu erleben, anders erleben und auch nochmal andere Tiefe im Glauben erreichen. Und ich finde es auch richtig cool, dass Gott eben nicht sagt, nein, ich traue dir nichts zu, sondern ich mache es für dich, sondern Gott sagt eben, nein, ich traue dir das zu. Ich glaube an dich und ich fordere dich auch heraus. Und das alles mache ich aus Liebe, damit du wächst und damit du schlussendlich Jesus ähnlicher wirst. Jetzt ist es aber so, dass der Teufel andere Absichten hat. Er hat die Absicht, uns von Gott wegzubringen. Und dazu nutzt er auch gerne die Wüstenzeiten, um uns von Gott zu entfernen, um einen Keil zwischen Gott und uns zu treiben. Und ja, dazu verwendet er verschiedene Strategien. Wir schauen in die erste Versuchung rein. In der ersten Versuchung ist Jesus ziemlich hungrig. Jetzt kannst du ans Weiterklicken, Tommy. Genau. Er wird in die Wüste umhergeführt und ist schon 40 Tage im Fasten, hat nichts gegessen und dann kommt Satan und sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du dir einfach aus diesem Stein doch Brot machen, dann mach das doch. Und das ist eine Strategie von Satan, er nutzt die richtig schwachen Momente und ich glaube, das war so ein Moment vor Jesus. Jesus war körperlich wirklich erschöpft. Hat jemand von euch schon mal ein paar Tage gefastet und nichts gegessen? Hat jemand schon mal 40 Tage gefastet und nichts gegessen? Ich habe auch schon ein paar Tage gefastet und ich finde, die ersten 3 bis 4 Tage sind die schlimmsten, weil man das Essen so vermisst und auch diesen Genuss oder nur schon dieses Kauen, das Gefühl davon habe ich wirklich vermisst, aber mich hat es wirklich überrascht, dass ich nicht wirklich Hunger gehabt habe. Also wenn ich genug getrunken habe, ist der Hunger eigentlich nicht gekommen. Und das ist relativ lang so, dass der wirkliche Hunger nicht kommt. Also der Körper kommt relativ lang ohne Essen aus. Aber nach 40 Tagen ist für den Körper wirklich so ein Limit erreicht. Also man sagt, man sollte wirklich nicht länger wie 40 Tage fasten. Selbst das sollte man mit Ärzten abklären, ob der Körper stark genug ist. Aber das ist wirklich ein Limit und spätestens dann oder spätestens gegen Ende der 40 Tage kommt dann der richtige Hunger, weil der Körper einfach ganz, ganz dringend wieder Essen braucht und wirklich am Limit ist. Und an diesem Punkt war Jesus. Er war wirklich, wirklich hungrig und er war ganz Mensch. Also ich glaube, der hat die ganze Zeit auch immer wieder an Essen denken müssen und war wirklich hungrig. Und dann kommt Satan und sagt, ja, du bist doch, wenn du Gottes Sohn bist, dann bist du dann doch mächtig und dann kannst du dir doch einfach selber drum kümmern. Und ich glaube, es sind 2 Sachen, die Satan uns immer wieder einreden versucht und die er auch da einreden versucht, nämlich Zweifel sehen. Ja, Gott versorgt ihn nicht, dann musst du eben selber drum kümmern. Ja, wenn dich dein Vater nicht versorgt, dann kümmere dich halt selber drum. Bist du dir sicher, dass du Gottes Sohn bist, wenn du jetzt so hungern musst? Bist du dir sicher, dass du Gottes Sohn bist, wenn du so leiden musst? Und warum beendest du das nicht einfach? Du bist doch Gottes Sohn. Und ich finde, diese Geschichte erinnert ein bisschen an das Volk Israel, wo sie auch in der Wüste waren und gehungert haben. Und zwar sind sie aus Ägypten gerade herausgeführt worden und sind in die Wüste gekommen und dort hat es nichts zu essen gehabt. Und sie waren hungrig. Sie haben keine 40 Tage gefastet. Sie haben einfach schon länger nichts gegessen und waren hungrig. Und auch dort hat sie die entscheidende Frage gestellt, wem glauben sie? Glauben sie Gott und seinen Zusagen oder glauben Sie der Stimme des Teufels? Und die Stimme des Teufels, die hat gesagt, ach, kann es sein, dass euch Gott nur aus Ägypten rausgeführt hat, um euch in der Wüste jetzt sterben zu lassen? Kann es sein, dass ihr gar nicht Gottes auserwähltes Volk seid, sondern er lasst euch jetzt einfach im Stich? Kann es sein, dass Gott es nicht gut mit euch meint? Und sie haben dieser Stimme geglaubt und haben angefangen zu jammern. Und haben angefangen, Gott anzuklagen. Wo bleibt unser Essen? Hast du uns jetzt wirklich ausgeführt, um uns hier sterben zu lassen? Und dieses Jammern ist so schlimm, weil es zeigt, dass sie Gott nicht vertrauen. Weil sie Gott misstrauen. Und nicht auf die Verheißungen vertrauen. Gott hat ihnen gesagt, sie sind das auserwählte Volk. Gott hat ihnen gesagt, er wird sie ins Land führen, ins verheißene Land. Dann wird er sie doch nicht in der Wüste verhungern lassen. Gott steht zu seinen Aussagen. Aber sie haben nicht dem Wort Gottes vertraut, sondern dem Wort von Satan. Wo geht's uns vielleicht so, dass wir mehr der Stimme Satans vertrauen, wo vielleicht Zweifel kommen, ist Gott wirklich gut zu mir, wenn ich so was Schlimmes durchleben muss, wenn ich so harte Zeiten durchmachen muss. Was macht Jesus? Wie geht Jesus mit dieser Versuchung um? Er antwortet mit dem Wort Gottes. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und damit zitiert er aus 5. Mose 8, Vers 3 und dort steht, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna. Also es bezieht sich auf das Volk Israel, dass du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Also Jesus hat gewusst, Gott wird ihn versorgen. Er hat gewusst, er kann auf die Verheißungen von Gott bauen. Und ich glaube, in dem liegt wirklich der Schlüssel, wie wir Versuchungen begegnen sollen. Dass wir uns auf das Wort Gottes stellen. Und das macht nämlich Jesus bei allen drei Dingen. Dass er sich auf das Wort Gottes bezieht und auf das bezieht, was Gott gesagt hat. Warum ist das so entscheidend? Oder warum ist das das beste Mittel? Wir lesen in Epheser 6 von der Waffenrüstung Gottes. Und dort werden ganz viele verschiedene Waffen aufgezählt, die Verteidigungswaffen sind. Das Schild des Glaubens, der Gürtel der Wahrheit, die Schuhe, der Helm und so weiter. Das sind alles Verteidigungswaffen, aber es gibt nur eine Waffe, mit der wir den Feind angreifen können und in die Flucht schlagen können. Und das ist das Schwert. Und das Schwert wird als das Wort Gottes bezeichnet. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie wir Satan und seine Gedanken, die er in uns einpflanzen will, wirklich in die Flucht schlagen können, ist das Wort Gottes. Und ich glaube, genau das passiert, wenn wir das Wort Gottes aussprechen. Wenn die Zweifel kommen in unserem Leben und Gedanken kommen wie, ja, bist du dir sicher, dass Gott es gut mit dir meint? Und du gehst ihm nach, dann wird das schlussendlich dein Denken, dein Handeln und dein Fühlen prägen. Aber wenn du sagst, na, aber in der Bibel steht, dass Gott mein Versorger ist und dass er mich nicht im Stich lässt. In der Bibel steht, dass Gott ein liebender Vater ist, der sich um seine Kinder kümmert. In der Bibel steht, dass ich manchmal vielleicht durch leidvolle Zeiten durchgehen muss, aber dass Gott mit mir geht und mir hilft, da durchzugehen. Und wenn wir uns auf diese Worte stellen, dann zieht diese Wahrheit in unser Herz ein und diese Lügen des Teufels müssen fliehen. Und der Teufel hat keine Chance. Wenn wir das Wort Gottes proklamieren, muss der Satan fliehen. Die zweite Versuchung. Bei der zweiten Versuchung führt der Teufel Jesus ihn irgendwo hinauf und zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises, vermutlich in einer Art Vision. Und sagt, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Es stimmt, dass Satan Macht über diese Welt hat und dass ihm die Herrschaft gegeben ist. Nur so weit, wie Gott das zulässt. Aber der Grund dafür, warum Satan wirklich die Herrschaft hat, ist, weil wir es ihm gegeben haben. Weil jeder von uns Einzelnen eben nicht Gott vertraut, sondern immer wieder der Stimme Satans vertraut. Und durch das lassen wir ihn herrschen. Und die Herrschaft gehört grundsätzlich Satan, wenn wir einmal sündigen, außer wenn wir Jesus eben in unserem Herz haben, dann passiert wieder ein Herrschaftswechsel und wir stehen nimmer unter der Herrschaft, aber das ist alles nur möglich, weil Jesus diese Versuchungen bestanden hat. Was genau war die Versuchung bei der Versuchung? Jesus hat gewusst, dass ihm verheißen war, dass er eines Tages herrschen wird, dass er wieder bei Gott auf dem Thron sitzen wird, so wie davor auch. Er hat gewusst, dass das schlussendlich ja wieder das Ziel ist. Und es wäre vermutlich der kürzeste Weg dorthin gewesen, wieder zu herrschen, auf dem Thron zu sitzen und schlussendlich wir ja die Herrschaft über die Menschen zurückgewinnen. Und Satan hätte sie ihm einfach gegeben. Hey, wäre Jesus darauf eingegangen, wäre er bedeutender gewesen als Alexander der Große, als Cäsar, als Augustus, als der Kaiser in Rom, als alle Herrscher auf Erden. Er hätte die Armut auf Erden beenden können, hätte den Krieg beenden können, er hätte Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit schaffen können. Und es wäre richtig, richtig coole Welt, in der wir leben würden. Nur eines wäre Jesus nicht geworden. Das Opferlamm, das für unsere Sünden stirbt. Und wir hätten eine herrliche Welt, und danach würde die ewige Verdammnis kommen. Also Jesus hat gewusst, nicht der Weg von Satan ist der richtige, sondern Gottes Weg ist der richtige. Und das ist auch die Frage bei uns, wem vertrauen wir? Glauben wir Gott? Glauben wir Satan? Und Gottes Wege sind oft die härteren Wege. Der Weg von Jesus, den er gehen hat müssen, um wieder auf dem Thron zu sitzen, war hart. Er ist voller Leid gewesen. Er war nicht einfach, aber er hat gewusst, er muss Gott vertrauen, weil das der richtige Weg ist. Vertraust du Gott, dass er den richtigen Weg mit dir geht, auch wenn das Schwieriges bedeutet? Oder versuchst du vielleicht da in manchen Dingen eine Abkürzung zu gehen, Kompromisse zu machen, vielleicht irgendwie doch nur andere Sachen, um Hilfe zu bitten, anzubeten? Es gibt genug Menschen, die gleichzeitig Jesus und Buddha anbeten. Genauso das Volk Israel. Sie haben sich das goldene Kalb gebaut, weil sie eben gedacht haben, na Gott allein führt mir eben nicht zum Ziel. Ich brauche nur was anderes. Sie sind immer wieder ihre eigenen Wege gegangen, anstatt Gott zu vertrauen. Und es hat im ersten Moment vielleicht leichter gewirkt, aber schlussendlich hat es nicht in den Segen geführt. Und was ich auch spannend finde, ist, eben Satan besteht nicht darauf, alleine angebetet zu werden, sondern ihm reicht schon, wenn er einfach gleich hochgestellt wird wie Gott. Also es reicht ihm, dass er und Gott angebetet wird. Aber Gott verlangt, dass wir nur ihm allein dienen und ihn anbeten. Und Jesus hat das gewusst und hat sie darauf gestellt und hat gesagt, Gott hat aber gesagt, nur ihm sollen wir dienen, nur ihm allein sollen wir anbeten. Wen glaubst du und wen betest du an? Die dritte Versuchung. In der dritten Versuchung stellt der Teufel Jesus auf den Tempel. Und damit das eine wirkliche Versuchung ist, war dafür eine leibhafte Entrückung wahrscheinlich notwendig, also dass er wirklich auf dem Tempel gestanden ist. Und Satan sagt ihm, ja, spring doch runter, weil in der Bibel steht doch, dass er seinen Engeln befiehlt, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Was genau war die Verlockung dabei? Es war schlussendlich irgendwie die Verlockung, wirklichen Glauben zu beweisen. Dem Wort Gottes zu glauben. Ja, wenn das in der Bibel steht, dann indem, dass ich das mache, glaube ich ja dran irgendwie. Ich mache euch noch ein anderes Beispiel, wie das manchmal Sinn machen kann in unserem Denken, dass wir eben genau den Glauben beweisen, dass wir eben ernst machen mit dem Bibelwort. Und das zweite Verlockung wäre, dass es sein erster öffentlicher Auftritt war. Jesus, seine Wirkzeit hat noch nicht begonnen. Und es wäre gleich ein richtig cooler Auftritt gewesen, wenn er da vom Tempel runtergesprungen wäre. Engel hätten ihn aufgefangen, die ganzen Pharisäer und Leute und wichtigen Leute hätten gleich gesehen, boah, das ist der Messias, der kommt, der macht coole Sachen, der hat ein machtvolles Auftreten und die Leute hätten ihm vielleicht eher geglaubt. Und was genau aber ist das Problem daran, wenn wir, also Jesu Antwort ist ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Was genau ist das Problem daran, Gott auf die Probe zu stellen? Was genau ist die Sünde daran? Oder was genau wäre denn so verkehrt daran, jetzt wirklich ernst zu machen mit dem Bibelwort? Wenn Gott das sagt, dann kann man das doch auch prüfen. Das Problem daran ist, dass wir Gott vorschreiben, was er zu tun hat. Und dass wir nicht mehr Gott Gott sein lassen, sondern dass wir Gott vorschreiben, was er tun muss. Also Gott wird zu unserem Knecht und wir bestimmen, was passiert. Jesus hat bestimmt, was passieren muss. Und er hat nicht sie unter dem Vater gestellt, hat nicht ihm gedient und das gemacht, was er sagt, also was der Vater sagt, sondern er hat selber bestimmt, was passiert und der Vater hätte ihm dienen müssen. Und wir sehen dieses Muster einmal wieder beim Volk Israel, dass sie ein Wunder verlangen in der Wüste schon, aber auch zu Jesu Zeiten, dass die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch das, dann mach doch ein Wunder, dann sag uns das doch. Aber es wäre eben falsch gewesen, das dann zu tun, weil nicht der Vater ihm diese Dinge aufgetragen hat, sondern die Menschen haben versucht, Gott zu etwas zu zwingen, ihm was vorzuschreiben. Und ich mache noch ein anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen mehr mit unserem Alltag zu tun hat. Wenn jemand nicht an Gott glaubt und krank ist, dann ist das Logischste, dass er zum Arzt geht und dass er sich irgendwie Hilfe sucht, dass er Therapie macht, wenn er Krebs hat, Chemotherapie, um heil zu werden. Wenn du jetzt aber an Gott glaubst, dann glaubst du hoffentlich auch daran, dass Gott der Arzt ist und dass er Menschen heilen kann. Und dann könnte aber der trügerische Umkehrschluss sein, ja, wenn ich Gott wirklich vertraue, dass er Arzt ist und dass er heilen kann, dann wäre es ja fast falsch, zum Arzt zu gehen, weil das meinen Glaube ja irgendwie dann mindern wird, dass ich wirklich darauf vertraue, dass Gottes Wort stimmt. Ich muss das doch irgendwie beweisen, also meinen Glauben beweisen, indem ich nicht zum Arzt gehe und wirklich darauf vertraue, dass Gott mich heilt. Aber das Problem daran ist ja, dass eben wir Gott vorschreiben, dass er auch heilen muss, dass er dieses Wunder dann eben auch tun muss. Und dass wir nicht ja drauf hören oder dann noch fragen, was Gott eigentlich will. Und ich glaube, Gott kann durchaus durch Ärzte heilen oder dir die richtigen Ärzte schenken, die sie wirklich auskennen auf dem Gebiet. Gott kann dir auch durch ein Gebet wirklich heilen. Deswegen sollen wir ja beten. Wir sollen Gott um Hilfe fragen, wenn wir krank sind. Wir sollen ihn als Arzt ernst nehmen und ihn bitten. Aber es kann auch sein, dass Gott gar nicht heilt. Aber dann verspricht er uns auch, dass er uns beistehen wird. Dass er bis zum Ende mit uns gehen wird. Und dass er uns helfen wird, die Dinge zu ertragen, die vor uns stehen. Wo möchtest du vielleicht, dass Gott da ganz ein bestimmtes Wunder tut? Und ich finde, manchmal sind wir so versessen auf ein Wunder, dass wir wirklich sauer sind, wenn Gott das nicht tut. Wo musst du dich vielleicht da auf das Wort Gottes stellen und sagen, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, sondern ihm einfach vertrauen, dass der Weg, der passiert, wirklich der beste ist. Und trotzdem dürfen wir beten für Heilung. Trotzdem dürfen wir beten für was auch immer, ja, du dir wünschst oder du dir dennoch sehnst. Aber lass du Gott Gott sein. Und das Coole finde ich, nach diesen drei Versuchungen lesen wir ganz am Ende, dass der Teufel ihn verlässt. Also, dass er aufhört, ihn zu versuchen. Und in Matthäus 4, Vers 11 lesen wir sogar, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Und ich finde, das ist einfach wieder, es zeigt einfach wieder, Gott hält seine Versprechen. Er kümmert sich um seinen Sohn, er kümmert sich um seine Kinder. Also Gott hat, Jesus hat nicht Gott umsonst vertraut, sondern sein Vertrauen ist belohnt worden. Er hat wirklich erlebt, dass Gott ihn versorgt. Er hat sogar Engel geschickt, um ihn zu versorgen. Und ich glaube, wenn wir eben der Stimme Gottes gehorchen, wenn wir der Versuchung widerstehen, dann werden wir Gott auch nochmal ganz neu erleben. Dann werden wir erleben, wie Gott uns versorgt, auf übernatürliche Weise oft, manchmal auf natürliche Weise. Aber wir können uns darauf verlassen, dass Gott seine Verheißungen und seine Versprechen hält. Ja, die Strategie von Satan von Anfang an, wir sehen schon im Garten Eden, war Misstrauen gegenüber Gott auslösen. Und bei der letzten Versuchung sehen wir, dass Satan sogar das Wort Gottes verwendet, um das zu tun. Und auch jede Irrlehre, die es im Christentum gibt, gründet auf der Bibel. Also auch da greift Satan uns immer wieder ganz viel an. Was genau kann uns denn davor schützen? Indem, dass wir die Bibel selber lesen, Gottes Wort selber kennen und den Heiligen Geist haben, den wir wirklich brauchen, um immer wieder zu unterscheiden, was ist jetzt Gottes Wort, was sind Gedanken, die von Gott kommen und was sind Gedanken, die nicht von Gott sind. Und das Problem, also Jesus hat die Versuchungen bestanden, weil er sie auf Gottes Wort gestellt hat. Und die Frage, die ich euch vor allem mitgeben möchte, ist, worauf stellst du dich? Wem glaubst du, wem vertraust du? Welcher Stimme glaubst du und welcher Stimme vertraust du? Und das Problem daran ist, wenn du Gottes Wort nicht kennst, dann kannst du dich nicht auf Gottes Wort stellen, weil dann weißt du ja gar nicht, was er gesagt hat. Dann wird automatisch die Stimme von Satan die lautere sein, weil du gar nicht weißt, was Gott sagt. Also es ist unglaublich wichtig, dass wir die Bibel kennen, dass wir sie regelmäßig lesen. Und da einfach auch nochmal drei Tipps. Wenn du nur in keinem Hauskreis bist, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, such dir einen. Weil im Hauskreis, finde ich, taucht man nochmal tiefer in das Wort Gottes ein. Man setzt sie nochmal tiefer mit Sachen auseinander. Man kriegt nochmal inspirierende Gedanken von anderen, als man das jetzt alleine beim Bibellesen kriegt. Und ich finde, es motiviert einfach auch, immer wieder im Alltag dran zu bleiben, wenn wir miteinander gemeinsam unterwegs sind. Also wenn ihr nur keinen Hauskreis habt, dann meldet euch wirklich bei der Gemeindeleitung und ja, fragt, wo es einen gibt und werdet da Teil davon. Und dann versucht täglich irgendwie das Bibellesen einzubauen. Ich finde es leichter, es täglich zu machen, als nur dreimal die Woche, weil es leichter ist, Disziplinen, umso regelmäßiger du sie machst, umso leichter ist es, sie zu etablieren. Also nimm dir beim Frühstück Zeit oder vorm Aufstehen oder am Klo, wenn das die einzigen ruhigen Minuten sind, die du in der Früh hast. Aber baue das Bibellesen regelmäßig ein. Und ich kann dich auch nur ermutigen, mal die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Ich habe das oft als sehr großen Segen erlebt, weil man oft die größeren Zusammenhänge ersieht oder viel Verknüpfungen bauen kann im Wort Gottes. Und das Dritte ist, lern Gottes Wort auswendig. Und das ist das Schwierigste, weil es am meisten Disziplin braucht, aber ich finde das wirklich cool. Ich bin im Studium zum Glück mal dazu gezwungen worden, über 200 Verse auswendig zu lernen und die wortwörtlich zu können. Und es war eine der coolsten Zeiten, die ich mit Gott gehabt habe. Weil mir so oft Dinge in Erinnerung gekommen sind, die Gott gesagt hat. Und ich habe sie wortwörtlich zitieren können. Und es war wirklich eine coole Zeit. Und ich möchte mir das auch wieder neu vornehmen, das Wort Gottes auswendig zu lernen. Und ich habe ein Ehepaar in der Schweiz kennengelernt, das mich da sehr inspiriert und eine coole Idee gebracht hat. Und zwar war das ein älteres Ehepaar, bei denen wir eingeladen waren. Und die haben bei jedem Essen, in der Früh, mittags und abends, immer den Wochenspruch von den Losungen gelesen, immer den gleichen, und haben versucht, den auswendig zu lernen. Also sie haben ihn bei jedem Essen wiederholt und halt versucht, dann auch frei zu sorgen, sodass sie dann meistens Mitte der Woche, je nachdem wie lang der Vers war, den Vers auswendig gekonnt haben. Und das haben sie als Familie mit ihren Kindern auch immer gemacht. Und natürlich vergisst man, also auch die 200 Verse, die ich auswendig gelernt habe, ich kann die nicht mehr wörtlich zitieren, weil die muss man ständig wiederholen. Aber ich habe die Inhalte viel präsenter von diesen Versen als von anderen Versen, die ich nicht auswendig gelernt habe. Und so kann Gott mich immer wieder daran erinnern, was in Gottes Wort steht. Und auch wenn dieser eine Wochenvers für diese eine Woche vor allem ist und in der Woche drauf kommt der nächste Vers, so glaube ich doch, dass es einen Unterschied macht, ob wir das Wort Gottes auswendig lernen. Und ich finde es auch ziemlich cool, wenn die ein Wort Gottes so für eine ganze Woche ein bisschen begleitet. Also vielleicht findet ihr die Idee auch cool und wollt das mal ausprobieren, dann möchte ich euch das ja ermutigen. Aber eben, wenn ihr eine Frage mitnehmt, seid dann die Frage, wem vertraust du, wem glaubst du und kennst du das, was Gott überhaupt sagt? Ich möchte zum Schluss noch beten. Danke, Jesus, dass du der Versuchung widerstanden bist. Und weil du das erfolgreich gemeistert hast, können wir überhaupt Beziehungen mit dir so leben, wie wir es heute leben können. Und wir können eine Ewigkeit mit dir verbringen. Und das ist einfach ein Riesengeschenk, das du uns gemacht hast. Und du siehst da, dass wir selber immer wieder Versuchungen ausgesetzt sind. Und dass es nicht immer einfach ist, dem zu widerstehen. Und ich bitte einfach auch, dass du uns hilfst dabei, dass du uns immer wieder dein Wort in Erinnerung rufst, dass du uns Mut schenkst, das wirklich laut zu proklamieren und auszusprechen und uns auf deine Zusagen zu stellen. Und ich danke dir einfach auch, dass du ein Gott bist, der seine Verheißungen und seine Zusagen wirklich hält, auf den wir uns wirklich verlassen können und dem wir wirklich vertrauen können. Amen.